SWR 2 Forum.
Und da diskutieren wir heute ein scheinbares Paradoxon, nämlich die Rationalität der Gefühle, also die Tatsache, dass die Wahrnehmung unserer Gefühle einer eigenen, häufig sozial gesteuerten Logik folgt. Und wir loten aus, inwieweit Emotionen Ergebnisse von historischen Prozessen sind. Emotionen sind nämlich, einem weit verbreiteten Missverständnis zum Trotz, nicht überzeitlich, wie sich an zwei Beispielen leicht illustrieren lässt. Unter Liebe verstanden Mann und Frau im 19. Jahrhundert gänzlich anderes als im 20. Jahrhundert, als der Begriff geradezu romantisch aufgeladen wurde. Oder die Angst. Gewitter wurden im Mittelalter als göttliche Zeichen interpretiert, als Strafmaßnahmen. Sie wurden als ganz anders interpretiert als heute, wirkten tiefer und konnten deshalb auch Massenpaniken auslösen. Der Mensch der Moderne dagegen, der in technisch hochentwickelten Bauten lebt und um meteorologische Zusammenhänge weiß, kann selbst Taifunen mit einer gewissen Gelassenheit begegnen. Die Ängste im 21. Jahrhundert haben eher diffuse Auslöser, als da wären Globalisierung und Digitalisierung. Und sie kommen mit ganz anderer Wucht daher. Wie und warum Gefühle entstehen, darüber möchte Rainer Tübsch heute mit seinen Gästen diskutieren. Und in der Einleitung sind jetzt einige Begriffe gefallen, die wir vielleicht trennscharf unterscheiden sollten, nämlich Emotion und Gefühl und auch Begriffe wie Affekt und Stimmung. Mein Kollege Ulrich Schnabel, der unter anderem als Wissenschaftsredakteur für die Wochenzeitung Die Zeit tätig ist, hat das in seinem Buch Was kostet ein Lächeln von der Macht der Emotionen in unserer Gesellschaft getan. Also darf ich Sie, Herr Schnabel, bitten, ganz kurz die Hierarchie von Affekt, Emotion, Gefühl und Stimmung zu erläutern.
Ja, also Affekt ist eine, würde man sagen, eine unbewusste, automatisierte Reaktion. Wenn Sie sich auf eine Reißzwecke setzen und hochspringen, dann tun Sie das im Affekt, Sie denken nicht darüber nach. Emotion und Gefühl, da fließt schon mehr gedankliche Reflexionsarbeit ein. Sie haben vorher das Beispiel Gewitter erwähnt, ja, das als göttliche Strafe interpretiert wurde. Diese Interpretation, diese Reflexion, die damit einfließt, die erzeugt dann sowas wie eine Emotion oder auch ein Gefühl, also sozusagen eine Mischung aus körperlichem Zustand und gedanklicher Interpretation. Und Stimmung, das kennen wir alle, Stimmung ist ein Zustand, der lange andauern kann. Also man redet sogar von Stimmungen eines Landes, ja, deutsche Angst oder die Deutschen sind depressiv oder so. Also das ist ein Gefühlszustand, der Tage, Wochen, Monate andauern kann.
Ja, wie sich Affekte, Emotionen, Gefühle und Stimmung im Laufe der Jahrhunderte gebildet und verändert haben, das wird seit Jahren am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin untersucht. Und als Historikerin ist dort Dr. Bettina Hitzer tätig. Sie haben, Frau Dr. Hitzer, unlängst Ihre Habilitationsschrift eingereicht, die sich mit dem vertrackten Verhältnis von Krankheit und Gefühl im 20. Jahrhundert auseinandersetzt. Wobei sich damit ja ein ganzer Gefühlskosmos auftut. Männer gehen mit Krankheit anders um als Frauen. Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts reagierten auf ärztliche Befunde anders als die am Ende des Jahrhunderts. Nicht zuletzt auch, weil Heilungschancen größer geworden sind. Und es sind ja auch neue Krankheiten entstanden. Krebs, AIDS, ALS, die lösen neue dramatische Ängste aus?
Naja, man kann natürlich nicht sagen, dass alle diese Krankheiten neu entstanden sind. Krebs gab es natürlich auch schon vorher. Krebs wurde nur seit der Wende zum 20. Jahrhundert anders wahrgenommen. Eben als eine Krankheit, die einerseits zunahm, andererseits besser heilbar war, weil sich die Operationstechniken verbessert haben, weil Bestrahlungstechniken neu entdeckt worden sind. Sie haben ja auch über Gewitter als Angstauslöser gesprochen. Angstobjekte verändern sich und damit verändern sich Ängste. Aber es haben sich auch im Laufe des 20. Jahrhunderts Vorstellungen davon verändert, wie man mit bestimmten Gefühlen umgehen soll, wie man sie zeigen soll, wie man darüber sprechen soll, ob man überhaupt darüber sprechen soll. Dieses Zusammenspiel zwischen einerseits dem Wandel von Angstobjekten und andererseits dem Wandel von Vorstellungen über Gefühle und den Umgang mit Gefühlen hat natürlich auch das Fühlen der Menschen sehr verändert.
Also diese soziale Normierung, darüber müssen wir, denke ich, auch noch sprechen. Ja. Und mit Professor Dr. Jan Plamper, der als Historiker an der University of London arbeitet, weitet sich die Perspektive ins Globale. In London, denke ich zumindest, gibt es andere Ängste als in Berlin. Und wenn wir nach Moskau, nach New York und Washington blicken, dann werden wir dort andere Emotionen beobachten, Stichwort Patriotismus, als im Senegal oder in Ruanda, wo die Angst von Hunger und Durst ausgelöst wird und weniger von Überfremdung. Gibt es unterschiedliche Angstkurven in den Regionen dieser Welt?
Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Angstkonjunkturen in verschiedenen Regionen der Welt. Aber die größeren Verschiebungen, die sind eigentlich gerade schon von Bettina Hitzer angesprochen worden. Also da geht es um die Frage, wovor man Angst hat, den Angstobjekten. Das ändert sich sehr über die Zeit hinweg, aber auch über die Angstursachen. Also wenn ich meine Angst als verursacht durch irgendein transzendentes Wesen, eine Göttlichkeit oder so wahrnehme, dann ist das was anderes, als wenn ich sie als aus meiner Psyche kommt oder meiner Seele oder meinem Gehirn kommt, wahrnehme. Und dann tut das auch was damit, wie ich für mein Verhalten verantwortlich bin. Also wenn sie durch was Äußeres ausgelöst wird, ein transzendentes Wesen, eine Göttlichkeit zum Beispiel, dann bin ich persönlich weniger verantwortlich für mein angstgeleitetes Verhalten.
Anstelle der Religion, könnte man sagen, ist die Politik getreten, die mit Gefühlen, mit Ängsten mittlerweile Politik macht. Schon seit vielen Jahrzehnten, denken wir zurück an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie selbst haben, glaube ich, über Gefühle und Stalinkult in der Sowjetunion gearbeitet. Ängste, die durch Politik ausgelöst werden, grundieren den Alltag der modernen Nachkriegsgesellschaften. Der Kalte Krieg hat das gezeigt und auch die Gegenwart, oder? Ist das eine besonders angstvolle Zeit, in der wir leben?
Wir atmen alle einmal tief durch. Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage, würde ich sagen, quantitativ über Gefühle zu sprechen.
Dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Es gibt keine Fieberkurven über die Jahre und Jahrzehnte, wo Sie sagen können, das war eine angstfreie Zeit. Also die 90er Jahre nach dem Zusammenbruch des Sozialismus hatte man noch das Gefühl, es brechen neue Zeiten an. Es war die Rede davon, das Ende der Geschichte sei gekommen. Ein neues Glück überstrahlte zumindest Europa. Und jetzt, so spätestens seit 9/11, hat man das Gefühl, Angst ist sozusagen zum Grundgefühl.
Ich glaube, da ist aber auch ein merkwürdiger Mechanismus am Werke, weil man meiner Beobachtung nach immer dazu tendiert, die aktuellen Ängste für massiver oder bedrohlicher zu halten als die früheren Ängste. Also man neigt ja heutzutage dazu zu sagen, ja, also wir leben in einer wahnsinnig besorgniserregenden Zeit mit Klimawandel, mit der Terrorgefahr und so weiter und romantisiert oder verklärt so ein bisschen die frühere Vergangenheit und denkt, das waren noch putzige, überschaubare Zeiten. Aber wenn man sich mal an die 70er, 80er Jahre zurückerinnert, in Deutschland der RAF-Terror und so weiter, die Bedrohung durch Atomwaffen. Also das war auch eine sehr angstbesetzte Zeit, die jetzt aber in der Rückschau irgendwie viel beherrschbarer und überschaubarer scheint. Ich glaube, die aktuellen Ängste erscheinen deshalb so bedrohlich, weil sie sich immer auf neuartige Situationen beziehen. Also da passiert etwas Neues, das wir noch nicht einsortieren können. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und ich glaube, das erzeugt besonders starke Angst. Aber ich würde mal die These wagen, dass das Angstniveau insgesamt vielleicht über die Jahrzehnte immer relativ gleich hoch war. Ich habe dafür keine empirischen Belege, aber das würde so meiner Alltagsbeobachtung entsprechen. Würde mich interessieren, was die Experten dazu sagen.
Man kann da Unterschiede feststellen in der Art und Weise, wie öffentlich über Ängste geredet worden ist. Also in den 70er, 80er Jahren, die Sie angesprochen haben, da hat man schon sehr öffentlich über die Ängste gesprochen und hat die Ängste in gewisser Weise auch als etwas insofern Positives dargestellt, als es zeigt, welche Gefahren es gibt und man sich besser auf diese Gefahren, zum Beispiel Umweltverschmutzung, Waldsterben und so weiter, auch vorbereiten kann. Heute, glaube ich, redet man sehr, sehr viel über Gefühle, aber sehr viel mehr in so einem Modus der Panik auch, dass man auch sagt, man hat Angst vor der Angst. Was macht die Angst mit uns? Zu welchen vielleicht überstürzten politischen Maßnahmen verführt sie uns oder die Gesellschaft? Das heißt, die Art und Weise, wie man darüber geredet hat, die hat sich sicherlich geändert über die Jahre hinweg. Da kann man, glaube ich, schon Unterschiede feststellen.
Das würde ich ähnlich sehen und ich würde sagen, dass da schon 9/11 eine Epochenschwelle markiert hat. Also die interessante Frage ist wirklich nicht nach der Quantität, mehr, weniger, sondern die interessante Frage mit Verlaub scheint mir zu sein, das Wie und was sich da ändert. Und an 9/11 war neu, dass die Politik danach eine Zeit lang zumindest hantiert hat mit dem Versprechen absoluter Sicherheit. Das heißt, sie hat sich Konzepte, Emotionskonzepte, die aus den Naturwissenschaften stammten, zu eigen gemacht und hat behauptet, sie könnte der Bevölkerung absolute Sicherheit geben. Der Preis, der dafür zu zahlen war, war Freiheit, war Aufgabe von lang erkämpften und mit großen in den USA Traditionen behafteten Bürgerrechten. Und es war das Aussetzen von dem, was wir als deliberative Politik betrachten, nämlich das Aushandeln von Argumenten, Kosten, Nutzen, Abwägung. Wer hat das bessere Argument? All das war ausgesetzt, weil man damals wirklich gesagt hat, wir geben euch die absolute Sicherheit. Und denkt nur zurück an diese Terrorampel, die Vorstellung, dass man das so genau quantifizieren kann. Und das war neu. Und ohne diese Erfahrung wäre auch die Reaktion auf Terror, glaube ich, in der Bundesrepublik, zum Beispiel hier in Berlin am Breitscheidplatz, anders gelaufen. Also man hatte schon die ganze Erfahrung der US-amerikanischen Reaktion auf 9/11 im Rücken und wusste, dass man jetzt besser nicht verfällt in das Versprechen von absoluter Sicherheit. Der Grundtenor der politischen Rhetorik war, es gibt keine absolute Sicherheit.
Politik setzt Gefühle stärker ein, vermute ich mal, als 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Die waren nun schon angstbesetzt genug. Denken wir an die Koreakrise in den 50er Jahren, Mauerbau in den 60ern, der Vorfall in der Schweinebucht mit Kennedy und Khrushchev in den 60er, 70er Jahre, RAF haben wir angesprochen, 80er, die ganze NATO-Nachrüstungsdebatte etc. Also Ängste waren immer da, aber mittlerweile spielt Politik damit. Da müssen wir gar nicht so weit gucken. Auch in diesem Land wird mit Ängsten, Überfremdungsängsten gespielt. Trump hat Gefühle in schamloser Weise im Wahlkampf eingesetzt, tut das immer noch bei seinem Regierungshandeln, aber eine wichtige Verstärkerrolle spielen dabei die Medien, die natürlich in Schlagzeilen, in Breaking News, musikalisch untermalt, diese Gefühle nochmal steigern. Spielen sie dabei eine verheerende Rolle oder spielen sie dabei eine neue Rolle, eine domestizierende Rolle? Wie die Medien und das Gefühlsleben der Öffentlichkeit, wie nehmen Sie das wahr?
Naja, jetzt gucken natürlich alle mich an als Journalisten. Also eine domestizierende Rolle spielen sie ganz gewiss nicht. Es ist eigentlich ein relativ einfacher Mechanismus. Medien müssen sich verkaufen. Sie müssen sich mehr als früher verkaufen. Die Konkurrenz ist härter geworden. Die digitalen Medien sind zur großen Konkurrenz geworden. Medien sind auch weniger parteigebunden als früher, sondern die müssen sich sozusagen auf dem freien Markt behaupten. Und wenn ich als Medium mich mit meiner Schlagzeile verkaufen möchte, dann muss diese Schlagzeile möglichst viel Emotionen auslösen. Ja, wenn ich eine Geschichte verkaufe, die da heißt, in Bielefeld war heute ein schöner Tag, es ist nichts passiert, allen geht es gut. Ja, schöne Geschichte, wird aber kein Hund in den Ofen hervorlocken. Ja,
stimmt auch nicht.
Es gibt vielleicht auch in Bielefeld mal schöne Tage, nur werden die nicht berichtet. Und das führt zu einer Asymmetrie der Wahrnehmung. Also nehmen Sie nur das Beispiel Sexualverbrechen. Sexualverbrechen sind ein hochemotionalisierendes Thema, ja, das von Medien dann auch entsprechend gerne gespielt wird und das wiederum dazu führt, dass in der Bevölkerung eine ungeheure Angst vor Sexualverbrechen ist, besonders wenn es um Kinder geht, da ist es sozusagen die Emotionalität nochmal gesteigert. Und wenn Sie Leute auf der Straße fragen, haben Sexualverbrechen zugenommen in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, dann werden die Ihnen mit Sicherheit sagen, ja, ja, also das ist große Bedrohung, ganz schlimmes Phänomen. Wenn Sie aber die Statistik ansehen, stellen Sie einen gegensätzlichen Trend fest. Die haben also massiv abgenommen, aber über Sexualverbrechen wird sehr viel mehr und sehr viel ausführlicher berichtet. Und das führt dann zu dieser verdrehten Wahrnehmung, dass man die Realität also auf eine Weise wahrnimmt, wie sie möglicherweise gar nicht ist. Und da spielen die Medien natürlich eine massive Rolle als Emotionsverstärker.
Da stellt sich ja trotzdem die Frage, diese Medien sind ja so gesehen nicht neu. Also ja, große Publikumsmedien gibt es ja seit der Nachkriegszeit in größerer Zahl.
Ja, aber
Zahl.
Der Druck auf die Medien ist stärker geworden.
Druck ist vielleicht stärker, aber wenn Sie sich sozusagen Schlagzeilen angucken dieser Medien, auch schon in 50er, 60er, 70er Jahren, dann sehen Sie natürlich auch viele, wenn man so will, alarmistische Schlagzeilen. Ich habe mir das auch mal angeguckt für Grippeepidemien zum Beispiel. Da wird schon auch immer wieder davor, also mit Szenarien gespielt, auch schon in den 50er, 60er Jahren von großen Pandemien, die wie die Grippe von 1918 vielleicht über Europa hinwegrollen würden. Bloß ich glaube, die Art, wie über diese Gefühle dabei gesprochen wird, also man hat versucht, die Gefühle zu adressieren, aber mehr so mit einem Informationsgestus. Man hat Karten gezeichnet, man hat Statistiken gegeben und so weiter, während heute viel stärker die Gefühle ganz direkt adressiert werden und die Leute auch befragt werden. Haben Sie Angst davor? Wie haben Sie das erlebt? Also der Zeitzeuge, der Mann oder die Frau auf der Straße haben, glaube ich, eine größere Bedeutung in der medialen Berichterstattung gewonnen und eben auch dabei dann die Frage nach dessen und deren Gefühlen. Und das weckt immer auch die Erwartung, dass man solche Gefühle überhaupt haben muss, weil immer danach gefragt wird, denke ich. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Wandels.
Also ich möchte doch eine andere Position vertreten. Die Vorstellung ist bis jetzt, dass die Medien so eine Art Gefäß seien, durch die irgendwelche Botschaften, durch die Bedeutung transportiert wird. Und das wird dann entweder hochgeregelt oder runtergeregelt. Verstärkung war der Begriff. Mir scheint schon, dass das, was wir zurzeit durchleben, die sogenannte digitale Revolution, dass das so radikal anders ist, dass die Rolle der Medien in der Art, wie sie den gesamten politischen Diskurs strukturieren, dass das es uns erlaubt, von wirklich was Neuem zu sprechen. Also, um nur ein paar Stichworte zu nennen, ich glaube, das Medienzeitalter, mit dem wir aufgewachsen sind, wo sich die Nation um 20 Uhr für 15 Minuten als Publikum vor der Tagesschau konstituiert hat, am Donnerstag die Zeit im Briefkasten vorfand und so weiter, das gibt's wirklich nicht mehr. Heute bewegen sich die Leute in diesen digitalen Echokammern. Sie kriegen nur noch ihre Facebook-Feeds von einem bestimmten Medium und so weiter. Forumsmedien gibt's nicht mehr. Und das ist wirklich neu. Und dann sind die Erregungszustände, die in diesen Echokammern und die Spiralen, das funktioniert schon anders und schneller, als wir das von früher kannten. Deshalb würde ich schon dafür plädieren, das als wirklich neue Situation wahrzunehmen, die auch neue Antworten. Es ist eine neue Herausforderung. Das kann man nicht ändern, kann es nicht zurückdrehen. Also Kulturpessimismus ist Quatsch hier. Aber wir müssen neu darüber nachdenken. Wir müssen uns überlegen zum Beispiel, ob wir nicht in der Schule, denn die Schule ist der Ort, wo die Nationen noch zusammenkommen, morgens erstmal eine Stunde Öffentlich-Rechtliche angucken, alle zusammen. Alle Schüler müssen sich das zusammen angucken. Das sind die Ideen und die Richtungen, in die wir denken sollen.
Bevor Sie darauf antworten, will ich nur eins einwenden. Wir reden permanent über das Gefühl der Angst. Es gibt auch noch andere. Und auch da spielen die Medien auf der vollen Klaviatur. Nicht nur mit der Größe der Buchstaben, nicht nur mit digitalen, also hochverfeinerten Bildern auf den ersten Seiten, ob das FAZ oder Zeit oder Bildzeitung oder andere Boulevardblätter sind. Sie spielen auch in den digitalen Medien damit, indem zum Beispiel Nachrichtensendungen im Hörfunk grundiert werden durch ein aufgeregtes Trommeln oder durch Streicherklänge. Das Fernsehen arbeitet multimedial, indem es Bild Folgen schneller oder kürzer macht, also eine Katastrophenstimmung verstärken kann oder nach den Erfolgen von Politik oder Sportlern mit Fanfaren nochmal den Jubel und die Begeisterung und Glücksgefühle provoziert und steigert in eine Unendlichkeit. Wir werden, habe ich den Eindruck, in diesen Zeiten einem wahren Trommelfeuer von Emotionen unterworfen.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen, weil ich meine, ich bin mit Herrn Plamper überhaupt nicht im Dissens. Ich finde, er hat das sozusagen nur noch mal eine Schraube weitergedreht auf die digitalen Medien und ich stimme ihm da völlig zu, wir haben da eine völlig neue Situation. Und gerade im digitalen Bereich sieht man, dass diese Konkurrenzsituation natürlich enorm geworden ist. Ja, die einzelnen Seiten konkurrieren miteinander, Sendungen konkurrieren miteinander und in der Regel gewinnt oder hat die Sendung am meisten Zuschauer, die sozusagen emotional die Leute am meisten erreicht. Ja, also.
Aber wenn wir in dieser Dauererregung, in dieser permanenten Selbsthysterisierung leben, und da frage ich jetzt mal die Mediziner, aber auch Historiker, was macht das mit uns? Führt das zu einer ständigen Hysterisierung, in einer ständigen hohen Erregungszustand? Oder führt das langfristig zu einer Abstumpfung, die nach neuen, noch größeren Erregungspotenzialen sucht in den Medien, in der Politik, im allgemeinen öffentlichen Geschehen?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht als Automatismus vorhersagen, sondern das ist genau die Frage, die Jan Plamper auch angesprochen hat. Wie lernen wir damit umzugehen? Und da gibt es natürlich Gestaltungsmöglichkeiten, eben zu sehen, dass diese Formen, wie Sie sagen, der Historisierung, wobei das natürlich dann auch schon ein sehr negativ besetzter Begriff ist, dass das gemacht wird und dass wir lernen müssen, davon Abstand zu nehmen, uns sozusagen nicht immer nur darauf einzulassen und vielleicht auch nicht immer, Sie sprachen von dem großen Konkurrenzdruck der Medien, das ist ja einerseits sozusagen, dass die Medien sich derart auch vervielfältigt haben, gleichzeitig aber auch, dass der Druck, immer schneller auch Nachrichten zu produzieren und Aufmerksamkeit zu erregen, zugenommen hat. Man kann ja auch lernen, sich nicht in der Weise darauf einzulassen, vielleicht auch eben solche Sendungen wie Ihre zu hören und sich auf Themen mehr Zeit einzulassen. Also ich glaube, da sind natürlich Bildungseinrichtungen wie Schulen enorm gefragt und natürlich auch die Medien selber zu versuchen, so eine Art von medialer Erziehung zu entwickeln.
Ich möchte das bestätigen. Frau Hitze und ich waren vor ein paar Jahren auf einer Tagung zusammen. Da ging es um Holocaust, Antisemitismus und Emotionen. Und da war eine amerikanische Kollegin da, die sagte, sie hält es nicht mehr aus. Also das Thema ist in den USA nur noch emotionalisiert. Ihre Studierenden finden einen rein emotionalen Zugang. Sie war auch sehr kritisch über das Holocaust-Museum in Washington, D.C., wo man ja praktisch die Identität von einer ermordeten Jüdin oder einem ermordeten Juden annimmt und praktisch so volle Empathie für uns. Sie war eher dafür, wieder rationalere, weil die Trennung auch problematisch ist, emotional, rational. Aber egal, sie war dafür, rationalere Methoden wie Kulturtechniken zu unterrichten. Und es geht in dieselbe Richtung wie das, was Bettina Hitzer gerade gesagt hat. Das heißt, man kann sich dem Wandel nicht verschließen, aber es wird wahrscheinlich an Universitäten, in Schulen, wird es eine Kulturtechnik werden, die wir beibringen müssen. So wie wir auch intensives Lesen wieder beibringen müssen. Also Anna Karenina von Anfang bis Ende durchlesen, das wird was beigebracht werden muss. Das heißt nicht, dass es verloren geht, aber es ist anders, als es war.
ich stimme Ihnen völlig zu, Frau Hitzer, dass gelernt werden muss oder dass man sich wieder darauf einlassen muss. Nur, ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
Nein.
Ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe und wahrscheinlich auch deshalb, weil so ein rationaler Zugang, der erfordert eine gewisse Anstrengung. Auf die emotionale Schiene kann sich jeder einlassen. Also gucken Sie mal Interviews im Sport an. Also wenn dem Reporter nichts mehr einfällt, dann fragt er, und wie fühlen Sie sich? Ja, er muss nichts wissen. Die Frage nach den Gefühlen, die kann man immer stellen. Ja, und auch für das Publikum, also auf der emotionalen Schiene kann man sozusagen alle abholen. Aber wenn Sie die Leute zum Nachdenken bringen wollen, dann erfordert das eine gewisse Anstrengung. Und diese Hürde zu überwinden, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Weil, also wir Medien zum Beispiel, wir können die Leute ja nicht zwingen, den gründlichen Artikel zu lesen.
Aber nicht nur Anstrengung, sondern auch eine tiefe Befriedigung.
Das stimmt.
Und die Abonnements bei der New York Times sind seit Trump um was 300.000 oder so gestiegen. Das ist der Punkt. Also Schwarzbrot essen, Körnerbrot essen schafft ein anderes Sättigungsgefühl als dieses weiße Wabbelbrot zu essen. Aber es schafft auch eine Befriedigung.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich benutze da gerne immer den Vergleich. Wir haben ja bei unserer körperlichen Fitness gelernt, dass es gut ist, für den Körper zu sorgen. Wir gehen ins Fitnessstudio, wir machen mal irgendwie eine Kur und so weiter. Und ich glaube, dieselbe Lernkurve müssen wir jetzt in Bezug auf unseren Geist noch durchlaufen. Dass man lernt, es tut auch dem Geist gut, wenn man ihn gut behandelt oder wenn man ihn mal trainiert. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
Aber um mal in dieser Bildsprache zu bleiben, also wir müssen tatsächlich sehen, dass wir aus diesen hocherregungsemotionalen Saunakammern, in denen wir uns gegenwärtig bewegen, ab und zu mal dann doch die kalte Dusche und den Ruheraum aufsuchen. Aber kehren wir zurück auf die Frage, die Sie, Frau Hitzer, gestellt haben, was macht das mit uns? Also dieser Dauerzustand, der in der Öffentlichkeit immer wieder hergestellt wird durch politisches Verhalten, durch Politiker, durch die Medien, übrigens auch durch Filme, die ja immer, immer größere emotionale Kaliber auffahren mit ihren Katastrophenszenarios, mit einer hochentwickelten digitalen Filmmusik, mit Filmbildfolgen, die uns immer wieder neu erregen, um dann wieder zu implodieren, um die nächste Möglichkeit zu schaffen zur Explosion, zur optischen und zur emotionalen. Was macht das mit uns? Und ich habe den Eindruck, das Privatleben davon wird zunehmend affiziert. Wer heute ein Ereignis feiern will, sei es die Hochzeit, um das mal nur zu nehmen, oder Geburtstage, werden immer mehr emotional aufgeblasen zu Events, um Gefühle, die man meint haben zu müssen. Und jetzt sind wir bei der sozialen Komponente, der antrainierten Komponente der Gefühle, dem Normativen, um Erwartungshaltungen, die man an sich hat. Ich will diesen Tag in besonderen Glücksgefühlen erleben, weil das muss man ja so erleben. Das muss außerordentlich sein. Das heißt, wir kommen in emotionale Zirkel, wo ich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr sehe, da rauszukommen. Oder ist das ein düsteres Horrorszenario, Frau Hitzer?
Also als Historikerin tue ich mich natürlich schwer, in die Zukunft vorauszuschauen. Also Sie haben sicherlich recht, dass das zunimmt, dass die Vorbilder zunehmen, dass auch dadurch, dass man sich selber filmt und das auf Facebook, Instagram oder wo auch immer einstellt, auch die Erwartung, dass man ein bestimmtes Bild erzeugt und dieses Bild dann vielleicht auch fühlt im Sinne einer Gefühlsarbeit, die man dann an sich selber vollzieht, dass das zugenommen hat. Aber eine kleine Geschichte, mein Vater war Pastor und der hat mir auch von, also das ist glaube ich 20 Jahre her oder länger, erzählt, dass es Hochzeiten gab, die das Ehepaar das genau an amerikanischen Filmen ausrichten wollte und die Vorstellung, dass das genau so schön und so feierlich und so sein muss, wie eben in diesen amerikanischen Serien, dass das auch damals schon vorhanden war. Aber natürlich diese Vervielfältigung hat zugenommen und insofern gibt es schon eine Veränderung. Aber das kann ja auch so eine Art Überdruss erzeugen. Also als Sie über die Sportreporter sprachen, wenn man so in einer Kneipe oder so das mitbekommt, ist es ja schon auch oft so, dass das Publikum dann gar nicht so interessiert reagiert, wenn die Sprache nach dem Befinden des Fußballspielers oder so kommt, sondern eigentlich eher gelangweilt und eigentlich eher sich nach Fragen sehnt, die wirklich die Taktik des Spiels, die Technik der Spieler treffen und da das nachverfolgen, dass es Leute gibt, die immer mehr auch Radiokommentatoren einschalten zu den Fernsehübertragungen, weil sie sagen, da ist mehr Substanz vorhanden. Ich glaube, es gibt möglicherweise auch von den Medien her so eine gewisse Unterschätzung des Publikums, also dass es schon auch vielleicht sogar zunehmend, das wäre jetzt meine Hoffnung, Menschen gibt, die sich nach einer gewissen Substanz sehnen, danach mehr in Ruhe Anna Karenina zu lesen und dass man diese Tendenzen vielleicht aufgreifen sollte und da mehr Angebote machen sollte. Aber das lässt sich als Historikerin vielleicht leichter sagen als Journalist. Herr Schnabel, ich weiß nicht, was Sie davon
Ich meine, die Zeit ist natürlich ein Medium, das genau diese Philosophie verfolgt. Klar, also natürlich versuchen wir genau die Leute anzusprechen, die nicht nur Lust auf Emotionen haben, sondern auch Interesse an Information und Hintergrundberichterstattung. Man bewegt sich natürlich in einem schwierigen Feld, weil wenn man nach der Quote schielt, ja, nach der Auflage, wo mit welcher Geschichte erreicht man mehr, dann sind es doch häufig die eher emotionalen Stücke, die viele Leser erreichen. Wir leisten uns dennoch immer noch den Luxus, auch das Schwarzbrot zu bringen, von dem Jan Plamper sprach. Aber selbst wir spüren, dass es da einen gewissen Druck in eine bestimmte Richtung gibt. Und das erzeugt natürlich dann so einen Kreislauf. Ja? Also wenn das Niveau der Berichterstattung sinkt, dann sinkt auch entsprechend das Niveau der Leser, was wiederum andere Ansprüche zur Folge hat und so weiter.
Und danach wird auch die Wirklichkeit sortiert.
Und danach wird wiederum
der Gesprächswert eines Themas ist maßgeblich für die Auswahl von Nachrichtenredaktionen. Der Unterhaltungswert wird mittlerweile zu einem Parameter bei der Auswahl dessen, was in die Nachrichtensendung reinkommt. Und nicht mehr die Einschätzung des Journalisten, das ist ein Thema von hoher Priorität, das müssen wir nach vorne spielen. Es gibt Themen mittlerweile in Nachrichtenredaktionen und nicht nur in Boulevardblättern oder bei kommerziellen Medien, wo gesagt wird, das hat keinen Gesprächswert, das können wir entweder ganz nach hinten oder das lassen wir einfach. Wir sehen es ja auch gegenwärtig bei den Katastrophen. In Indien kommen tausende Menschen ums Leben und was wird nach vorne gespielt? Eine vergleichsweise weniger katastrophale Entwicklung in Nordamerika.
Ich glaube trotzdem, dass der Frage an sich beruht ein bisschen auf dem Denkfehler. So die Vorstellung, dass man Emotionen anknipsen und ausknipsen kann, so ein binäres Verständnis, an oder aus, ne? Und das ist nicht so. Wenn wir allein an uns denken und an unser Alltagserleben, die sind immer an. Und auch das Lakonische, auch der evangelische Pastor, ja, das ist, ein evangelischer Gottesdienst ist trotzdem emotional grundiert. Und das Stille und Ruhige und so weiter, das geht nicht so, dass man das einfach nur einschaltet oder ausschaltet. Und da wird es interessant, emotionshistorisch, woher kommt eigentlich diese Vorstellung, dass Emotionen so sich ein- oder ausschalten lassen? Und da hat man auch gegraben und geguckt, das ist eigentlich aus den Labors des späten 19. Jahrhunderts, als die Psychologie Emotionen im Labor untersucht hat. Und das ist von den Aufzeichnungsmethoden kommt, dass man praktisch einen Nullzustand braucht. Daher kommt eigentlich unsere kulturell gemachte Vorstellung, die jetzt hier in der Frage dann transportiert wurde, dass es so an oder aus geht, als gäbe es diese beiden Möglichkeiten. Ne?
Das bringt mich übrigens zu einer interessanten Frage, die mich so ein bisschen umtreibt und die ich gerne jetzt mal hier in die Runde stellen möchte. Erleben wir eigentlich heute mehr Emotionen als früher, also in unserem Leben, oder erleben wir nur mehr Emotionen aus zweiter Hand? Ich habe den Eindruck, wir haben zwar vielleicht ein aufgeregteres, emotionales Leben, aber vieles davon stammt aus zweiter Hand, aus Medien. Also wir haben sozusagen so ein emotionales Second-Hand-Leben und haben vielleicht früher weniger Emotionen erlebt, aber dafür wirklich mehr eigene Gefühlte. Aber das ist nur so eine These, die ich jetzt gerne mal den Historikern stelle.
Herr Plamper, ich sehe bei Ihnen das Gefühl der Ratlosigkeit.
Nein, nicht. Viele von uns in der Emotionsgeschichte und auch in der Emotionspsychologie denken, dass eine der Hauptfunktionen von Emotionen die der Kommunikation ist. Das heißt, die Frage ist dann eher, erleben wir heute mehr Emotionen, die mediatisiert werden über Medien im Vergleich zu Emotionen, die wir früher in der Face-to-Face-Kommunikation zwischen Individuen. Also ich glaube, die Vorstellung, dass das alles innerlich passiert, das ist eine kulturell-historisch gemachte, die hochinteressant ist. Da gibt es inzwischen viele Untersuchungen, woher das kommt, dass die bei uns innerlich sind, dass die ganz das Eigenste sind von uns, wo wir ganz selbst sind und so. Also die Frage ist eher, sind wir von mehr Face-to-Face-Kommunikation zu mehr mediatisierter Kommunikation gekommen? Und da wird die Antwort bestimmt ja. Und dann ist nur die Frage, wann und wie und was sind die Ursachen dafür?
Geliehene Gefühle?
Ja, also für mich wäre die Frage, was sind eigentlich Secondhand-Gefühle? Sind das Gefühle, die ich nur anschaue, aber ich reagiere ja auch mit meinen Gefühlen darauf. Insofern werden sie ja dann doch wieder zu meinen eigenen Emotionen. Und ich glaube, das ist vielleicht eher die Frage, inwiefern sich unsere Kommunikationsmöglichkeiten einerseits, wie Jan Plamper gesagt hat, von einer Face-to-Face auf eine medialisierte Form verlagert haben, aber auch vielleicht vervielfältigt haben, dass wir einfach heutzutage mehr soziale Kontakte haben, die vielleicht nicht so intensiv im Einzelnen sind, aber einfach die Anzahl, die pure Anzahl der täglichen Kontakte direkt oder über Facebook und andere Medien hat einfach zugenommen. Und dadurch sind wir mit vielen unterschiedlichen Emotionen anderer konfrontiert, auf die wir dann wiederum mit unseren eigenen Emotionen reagieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich verändert hat. Und die Frage ist dann, ob wir vielleicht und stärker auch davon abschirmen. Schon Georg Simmel, der Soziologe, zu Beginn dieses Jahrhunderts hat ja davon gesprochen, dass in der Großstadt die Menschen einfach nicht mehr so stark auf andere Menschen reagieren, weil sie es gewohnt sind, dass sie mit vielen Menschen zu tun haben. Während auf dem Dorf, so war seine Vorstellung, die Menschen sehr viel stärker reagieren. Und man kann natürlich auch so etwas für heute vermuten, dass sich das vielleicht verändert hat, dadurch, dass wir mit so vielen auch medialisierten Emotionen zu tun haben von anderen Menschen, dass wir einfach vielleicht nicht mehr so sehr stark darauf reagieren.
Aber ich würde auch gerne eine Antwort versuchen auf Ihre Frage, Herr Schnabel, weil ich die in der Tat auch spannend finde. Also vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade, Frau Witzer, angesprochen haben, immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Das heißt, wir sind immer mehr mit den Gefühlen, Gefühlsäußerungen der anderen konfrontiert und müssen darauf reagieren, was ja zu einem erheblichen Anstieg von Depressionen und Stress geführt hat. So ein Stress als Emotionsspeicher, der irgendwann dann einen auseinanderreißt. Und das Zweite ist, auch unser Arbeitsleben hat sich ja gravierend verändert. Früher war das eher eine ziemlich nüchterne Geschichte. Du bist hingegangen und hast als Arbeiter irgendwelche Teile zusammengeschustert und die wurden dann verkauft. Heute, jede Verkäuferin muss mit freundlichen Gefühlen agieren, um den Kunden an das Unternehmen zu binden. Jeder Angestellte hat sich dem Zulieferer bzw. dem Lieferanten freundlich zu nähern. Das Verhältnis zwischen Unternehmern und Mitarbeitern hat sich gewandelt, schon sprachlich. Da war früher der Chef und heute ist es der Mitarbeiter, der Kollege. Auch da ist man dabei, Gefühle zum Teil erpresserisch einzusetzen. Wenn es um Lohndumping geht, dann muss man plötzlich Verantwortung fürs Unternehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich vermute schon, dass unser Alltag weniger aus geliehenen Gefühlen, aus Gefühlen aus zweiter Hand besteht, sondern tatsächlich immer mehr imprägniert wurde von Gefühlen, und zwar ganz unterschiedlichen, von Ängsten, von Glücksgefühlen, von Freude, von Zweifel. Also das Gefühlsnetz ist, glaube ich, dichter geworden. Sie gucken etwas...
Nein, ich denke nur nach, während Sie sprechen. Ja. Und ich gebe Ihnen recht, geliehene Gefühle, vielleicht nochmal präzisiert, insofern, als es Gefühle sind, die ganz stark von außen vermittelt werden. Also gerade, Sie haben die Arbeitswelt angesprochen, da gibt es tatsächlich ja so einen emotionalen Imperativ des sich Wohlfühlens, also auch früher diente die Arbeit vor allem dem Broterwerb und heute muss man sich selbst verwirklichen. Man muss sozusagen sein Glück in der Arbeit finden und wer das nicht tut, ja, der hat offenbar was falsch gemacht. Ja. Und also da hat sich schon extrem viel verschoben und wir sind heute so einem Gefühlsregime ausgesetzt, das ganz stark, wie Sie es gerade beschrieben haben, von äußeren Faktoren beeinflusst wird und weniger jetzt von dem, was wir selber tun und machen. Und ich glaube, das hat neben verschiedenen anderen Folgen unter anderem auch häufig so ein gewisses Ohnmachtsgefühl zur Folge, unter dem viele leiden, dass sie das Gefühl haben, ich bin nur von außen bestimmt und kann selbst da gar nichts mehr tun. Also gerade jetzt auch, was gesellschaftliche Entwicklungen angeht. Und ich denke schon, dass das mit diesen Emotionen zu tun hat, die da uns von außen immer gespiegelt oder aufoktroyiert werden und dass wir das Gefühl haben, wir reagieren nur und wir sind gar nicht mehr in der Position des Agierenden oder es fällt uns zunehmend schwer.
Das sehe ich anders. Mein Grundverständnis von Emotionen ist eines, in dem von außen und von innen, in dem diese Unterscheidung nicht funktioniert. Das heißt, ob mir jetzt durch ein Hollywood-Blockbuster oder durch die Bauerngemeinschaft auf der Schwäbischen Alb, in der ich im späten 18. Jahrhundert aufwachse, ob mir von außen, von diesen beiden praktisch Quellen, Emotionsvorstellungen vermittelt werden, die werden trotzdem wahr für mich. Ich gleiche mich ab. Ich kann gar nicht anders, als zu fühlen entlang dieser Vorstellungen, die mir von außen vermittelt werden. Die sind praktisch auch schon immer meins. Also das ist diese Vorstellung, die wir haben, dass Emotionen sowas ganz Abgetrenntes, ganz Individuelles, Körperinnerliches sein, die ist wirklich historisch gemacht. Das ist eher ein historisches Problem als ein Faktum des menschlichen Funktionierens. Die Frage ist dann nur, welche Quellen? Und ist irgendwas strukturell anders am Hollywood-Blockbuster als an der Bauerngemeinschaft, in der ich aufwachse.
Also ich stimme Ihnen zu, dass diese Gefühle sozusagen, egal ob sie jetzt von außen oder von wo auch immer vermittelt werden, zu inneren Gefühlen werden. Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber dennoch würde ich sagen, ist es doch ein großer Unterschied, ob ich am Fernsehschirm das Schicksal, was weiß ich, eines Paares mitverfolge und dabei alle möglichen Zustände von Freude, Angst, Sorge und so weiter erlebe, aber eben nur am Fernsehschirm medial vermittelt, oder ob ich selbst in dieser Situation stecke und selbst irgendwie in einer Beziehung bin, an der ich auch etwas ändern kann. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob ich sozusagen passiv diesen Gefühlen ausgesetzt bin oder ob ich das Gefühl habe, ich kann aktiv an der Situation und damit auch am emotionalen Zustand etwas ändern.
Gut, aber da sind wir dann bei Fragen von Komplexität der Moderne und Planbarkeit und so weiter. Aber ich sehe auch in der Bauerngemeinschaft auf der Schwäbischen Alb im ausgehenden 18. Jahrhundert sind die Vorstellungen über Gefühle, über Lieder, über den Kirchgang am Sonntagmorgen und so weiter. Das sind die Erzählungen und das sind die Vorstellungen, die vermittelt wurden. Die sind nicht von mir aus mir selbst gekommen. Oder meine Eltern haben mir was erzählt. Oder ich höre es von denen, mit denen ich aufwachse. Aber die kommen nicht irgendwie aus dem Nichts, ab ovo, aus mir selbst.
Nein, das ist klar.
Ich habe auch Vorstellung, dass dann immer das verbunden gewesen sei mit dem Gefühl, die Situation beherrschen zu können. Das lässt sich historisch auch nicht so, dem lässt sich auch nicht zustimmen.
Nein, natürlich
weil auch in dem Beispiel von Jan Plamper, dem Dorf auf der Schwäbischen Alb, da sind Menschen gestorben, mussten Menschen wegziehen, weil sie Arbeit anderswo suchen mussten und so weiter. Und das hat natürlich auch ein Gefühl der Hilflosigkeit unter Umständen produziert und eben auch das Gefühl, dass man nicht immer seinen Gefühlen folgen kann. Aber ich denke dennoch, dass Sie so einen gewissen Punkt erwischt haben, weil man, glaube ich, schon sagen kann, und da würde ich Ihnen, Jan Plamper, ein bisschen widersprechen, dass genau das, wovon Sie immer wieder gesprochen haben, also dieses Verständnis, dass Gefühle so sehr mit der Innerlichkeit, mit mir selber, mit meiner Person zu tun haben, doch etwas verändert hat. Und das könnte man ja sagen, ist so eine Entwicklung, die im 18., 19. Jahrhundert sich vollzogen hat, immer stärker, dass es immer mehr diese Vorstellung der Innerlichkeit der Gefühle gegeben hat und damit dann Gefühle auch als Ausweis meiner Person, meiner Wahrhaftigkeit immer stärker an Bedeutung gewonnen haben und das möglicherweise dann auch zu dieser Entwicklung geführt hat, dass zum Beispiel Unternehmen, Firmen Gefühle immer stärker für sich entdeckt haben, die Psychotechnik, die schon in den 1920er Jahren dann begonnen hat, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie kann man Abläufe in Firmen strukturieren, indem man auf Gefühle Einfluss nimmt und dass also die Vorstellung, dass es Räume gibt, in denen Gefühle eher ihren Platz haben im Privaten und andere, wo vielleicht in der Arbeit Gefühle nicht so eine große Rolle spielen, sondern man eher wegen des Gehaltes arbeitet oder anderer Vergünstigungen, die man bekommen kann, dass sich das einfach verändert hat, dass also überall Gefühle eine sehr große Rolle spielen und nicht nur, weil man überall fühlt, das ist sicherlich richtig, sondern auch, weil sie überall etwas mit Erfolg zu tun haben. Also der Unternehmenserfolg genauso wie der individuelle Arbeitserfolg sehr stark auch an den Gefühlen festgemacht wird, daran, wie ich meiner Arbeit begegne, was ich für sie empfinde, dass ich eben nicht nur sie als Arbeit sehe, sondern eben auch als Möglichkeit, meine Gefühle und mein Selbst zu verwirklichen. Ich glaube, da hat sich doch Entscheidendes verändert und damit auch die Vorstellung, dass Gefühle irgendwie immer bearbeitet werden müssten, dass man sie nicht einfach nur empfindet, natürlich auch bearbeitet werden durch theologische Vorstellungen über Gottesfurcht und so weiter, aber dass man viel bewusster an ihnen arbeitet und versucht, sie zu formen. Das, glaube ich, hat sich verändert und das ist möglicherweise auch etwas, was zur Entwicklung beiträgt, wie Sie gesagt haben, Herr Hübsch, so einen gewissen emotionalen Stress, dass man sozusagen seine Gefühle nicht mehr als etwas Selbstverständliches sieht, sondern als etwas, was man immer wieder auch bearbeiten muss.
Okay, so könnte ich dem zustimmen. Also das ist aber keine absolute Aussage mehr, sondern es ist eine Aussage über die reellen Effekte von historisch gemachten Emotionsvorstellungen.
Sicher, ja.
Und zu dieser historisch gemachten Emotionsvorstellung mit der Innerlichkeit, der Verantwortlichkeit, der Individualisierung, wenn man das so nennen möchte, zu dieser Logik gehört die Produktion von Pathologien, von Krankheiten, von emotionalen Störungen, wie es in den Handbüchern der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung und so weiter heißt, also Depressionen und so weiter, wird definiert als emotionale Störung. Aber das gehört zu dieser Logik dazu, was nicht heißt, dass die nicht wirklich sind, dass die nicht als subjektiv, als entsetzlich und schwierig und so weiter empfunden werden. Aber der Ausgangspunkt ist ein anderer. So wie das Bettina Hitzer formuliert hat, hat sie das wirklich als historisch gemachtes Konstrukt, das Rückkopplungseffekte, wahrheitsschaffende, wirklichkeitsschaffende Effekte hat.
Ich würde gerne noch ein Stichwort reinwerfen. Sie haben von der Arbeit gesprochen und von den sozusagen beeinflussenden Faktoren. Also was wir noch gar nicht erwähnt haben, was natürlich ein massiver Faktor ist, ist die moderne Werbung. Gehen Sie heute mal durch eine Großstadt, wie Sie da emotional von allen Seiten beballert werden. Und gehen Sie danach mal durch den Wald und dann gucken Sie mal, was das für einen Unterschied macht. Ja, natürlich erleben wir heute in der Großstadt ein ganz anderes emotionales, einen anderen emotionalen Druck als früher.
Um das aufzunehmen, wir leben wahrlich unter Gefühlsgewittern, um in der Bildsprache der gegenwärtigen Debatten zu bleiben, in wahren Klimakatastrophen auch unserer Gefühle. Wir müssen sehen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Wir haben über vieles gesprochen, über die Geschichte der Emotionen, über die Regionen, wie Gefühle erlebt werden in unterschiedlichen Regionen, über mediale und politische Manipulationen auch im öffentlichen Raum. Über ein Thema haben wir natürlich noch nicht gesprochen und jetzt betreten wir vermintes Gelände, nämlich wie wird Gefühl unterschiedlich wahrgenommen, ob ich Mann oder Frau bin? Wurde das erforscht, Frau Hitzer?
Ja, sicherlich. Damit hat sich auch die Emotionsgeschichte beschäftigt. Wobei ich sagen würde, dass man sehr schnell nach dieser Unterscheidung fragt, den unterschiedlichen Gefühlswelten von Männern und Frauen, sagt auch viel über unsere Zeit aus und unsere Interessen. Denn natürlich gibt es auch starke Unterschiede zwischen den Gefühlen von Kindern und Erwachsenen oder alten Menschen, zwischen verschiedenen Kulturen.
Weil es ja lange hieß, ein Junge weint nicht. Mittlerweile ist diese Haltung überwunden oder Männer waren in der Äußerung von Gefühlen bis in die 80er Jahre hinein außerordentlich Zurückhaltung, weil das gehörte sich. Das ziemte sich nicht mit der öffentlichen Erwartungshaltung. Da scheint ja ein Bruch sich vollzogen zu haben oder sagen wir etwas weniger dramatisch, ein Wandel.
Genau, also man kann sehr gut feststellen, dass zumindest die emotionalen Normen sich extrem geändert haben und damit natürlich auch der Einfluss auf Mädchen und Jungs, wie oder in welcher Weise sie fühlen sollen oder auch ihre Gefühle darstellen können nach außen. Aber das ist eine Entwicklung, die können Sie auch zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert sehen, beziehungsweise Sie können im 19. Jahrhundert schon sehen, dass solche Unterschiede gemacht worden sind, dass die sogar zum Teil zugenommen haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also Vorstellungen davon zum Beispiel, wie Jungs oder Mädchen mit Angst umgehen sollen, was Mut oder Feigheit bedeutet, dass sich das sehr stark ausgeprägt hat, dass das auch in Kinderliteratur sehr unterschiedlich dargestellt worden ist. Da haben wir uns mal am Max-Planck-Institut in einem Projekt mit beschäftigt, mit dem Wandel von Gefühlsvorbildern in der Kinderliteratur. Und dass das dann eigentlich seit den 60er Jahren immer stärker in Frage gestellt worden ist und immer stärker auch dargestellt worden ist, dass eigentlich Mädchen und Jungs nicht so unterschiedlich fühlen und damit auch andere Vorbilder, Gefühlsvorbilder etabliert worden sind. Die Frage natürlich, die nach wie vor im Raum steht, die ja immer wieder auch sehr heftig diskutiert ist, ist, ob es angeborene Unterschiede zwischen den Gefühlswelten von Männern und Frauen gibt. Da würde ich als Historikerin sagen, dass man zumindest sehen kann, dass es sehr, sehr starke kulturelle Normierung gibt. Und ob darüber hinaus etwas angeboren ist, das ist schwer festzustellen.
Ja, Sie können es wahrscheinlich gar nicht trennen, würde ich mal sagen. Sobald Sie Männer und Frauen untersuchen, untersuchen Sie die in einem bestimmten sozialen Kontext und haben automatisch diesen kulturellen Einfluss. Den können Sie ja gar nicht irgendwie rausnehmen. Und ich finde, diese Veränderung, die Sie gerade beschrieben haben, die zeigt ja sehr schön, wie sich durch einen veränderten kulturellen Kontext auch plötzlich die Gefühlswelt verändert. Und um nochmal auf die Werbung zurückzukommen, plötzlich werden auch andere Männertypen in der Werbung gezeigt. Ja, irgendwie verständnisvolle, kreative, weiche Typen und so. Und die wirken dann wiederum zurück als Vorbilder, an denen man sich ausrichtet und an denen man lernt, wie man zu sein hat. Und das zeigt schon, wie das permanent sich interagiert und dass es sowas wie ein ursprüngliches Gefühl ja eigentlich gar nicht gibt.
Ich blicke es hier.
Ich kann dem nur zustimmen. Also nur ist es auch so, dass wenn es die Vorstellung gab, dass Jungs keine Gefühle zeigen, die hatten deshalb keine Gefühle und die waren auch nicht irgendwie unter der Oberfläche und warteten nur darauf rauszukommen, sondern es ist einfach eine andere Art von Gefühlen, die sie gezeigt haben. Also auch das britische Stiff Upper Lip, also sich auf die nicht zitternde Oberlippe, weil man die Tränen unterdrückt und so, das ist trotzdem eine Form von Gefühl. Und wieder, wir müssen weg von dieser Vorstellung von an aus. Von Jungs waren irgendwann in der Geschichte, den hat man diktiert, sie müssen ausschalten und Mädchen andersrum. So funktioniert das nicht. Gefühle sind immer an, nur auf unterschiedliche Weise.
Apropos an, aus. Wir müssen jetzt auch ausmachen, nämlich zum Ende kommen. Das war's. Das war ein sehr gefühlvolles, passagenweise emotionales Forum, das Stimmung reflektierte und auf Affekte dabei
Gott sei Dank gänzlich verzichten konnte. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, Gefühle als Ergebnis von historischen Prozessen, war der Titel der Debatte, für die ich zum einen Professor Dr. Bettina Hitzer danke, Historikerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Zum zweiten Professor Dr. Jan Plamper, Historiker an der University of London, von dem Geschichte und Gefühl Grundlagen der Emotionsgeschichte bei Siedler erschienen ist. Und schließlich danke ich dem Publizisten Ulrich Schnabel aus Hamburg, der vor einigen Jahren das Buch mit dem Titel Was kostet ein Lächeln? Von der Macht der Emotionen in unserer Gesellschaft vorgelegt hat. Erschienen ist es im Blessing Verlag München und die 366 Seiten für 21,99 Euro sind gut und leicht lesbar. Das verspricht Rainer Tübsch, der Ihnen allen einen schönen, angstfreien, ja glücklichen Abend wünscht.